Ja, wir wollen beginnen mit dem Vers aus Kolosser 4, Vers 2. Kolosser 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ja, dieser Vers fordert uns dazu auf, ausdauernd im Gebet zu sein. Ich denke, das ist eine große Herausforderung für uns alle. Es fällt mir auf bei mir, es ist einfach, für ein Anliegen zu beten. Einen Tag, vielleicht auch eine Woche, einen Monat oder wenn es hochkommt, sogar ein Jahr. Aber ausdauernd beten, über Jahre hinweg, darin wachen, in dankbarer Haltung, auch wenn das Gebet über Jahre hinweg nicht sichtbar beantwortet wird, das ist ein Glaubensschritt. Und wir werden einst staunen, da bin ich überzeugt, was gerade solche Gebete bewirkt haben, die ausdauernd vor den Herrn gebracht werden. Ich habe letztes Mal gesagt, dass eine betende Gemeinde nicht primär aus Gebetsveranstaltungen besteht, sondern aus betenden Gemeindegliedern. Wir wollen uns fragen, ob wir bereit sind, Beter zu werden. Ich möchte mich fragen, bin ich bereit, ein Beter zu werden? Das ist die alles entscheidende Frage. Wir haben vor 4 Wochen das Gebetsvorbild Daniel miteinander betrachtet. Er war ein Vorbild in seiner Treue und Konstanz, jeden Tag 3 Gebetszeiten. Er betete in Notzeiten, er betete beim Studieren des Wortes, er betete mit einem bußbereiten Herzen. Und wir wollen heute einige weitere Gebetsvorbilder im Wort Gottes kennenlernen. Ich habe einfach einige ausgewählt. Wir bleiben heute im Alten Testament und werden dann in den weiteren Abenden vermehrt ins Neue Testament wechseln. Ich gehe nicht zu sehr ins Detail bei den einzelnen Lebensbildern, sondern wir betrachten einfach das Gebetsleben von verschiedenen Personen und überlegen uns, worin sie uns ein Vorbild sind. Wir beginnen mit Mose. Von Mose heißt es 2-mal, dass der Herr von Angesicht zu Angesicht mit Mose redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Es gab wohl kaum einen Mann im Alten Testament, der eine so vertraute Beziehung mit Gott hatte. Bei Mose ist mir vor allem sein Mitgefühl aufgefallen. Wir sehen ihn immer wieder in der Fürbitte für sein Volk. Israel versagte immer wieder und Mose betete, dass der Herr es nicht vernichte. Der Herr war einige Male kurz davor, sein Volk auszulöschen, weil es im Götzendienst verfiel, weil es seinem Wort nicht gehorchte, weil es murrte oder einfach im Unglauben handelte. Doch immer wieder sehen wir Mose auf dem Angesicht liegend für sein Volk beten. Und wir wollen ein Beispiel dazu lesen in 5. Mose 9, die Verse 25 bis 29. 5. Mose 9, Vers 25 bis 29. Mose berichtete hier übrigens rückblickend auf eine Begebenheit nach der Rückkehr der Kundschafter und der Rebellion des entmutigten Volkes. Also das ist die Szene, die er beschreibt. Und dann betete er. Als ich nun vor dem Herrn niederfiel, jene 40 Tage und 40 Nächte lang, ich lag da, weil der Herr gesagt hatte, er wolle euch vertilgen. Da flehte ich zum Herrn und sprach, ach Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, dass du durch deine große Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht die Hartnäckigkeit dieses Volkes an und seine Gottlosigkeit und seine Sünde, damit man in dem Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sagt, weil der Herr sie nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hatte, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie sind ja dein Volk und dein Erbteil, das du herausgeführt hast, mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Ja, schon nur die Tatsache, dass Mose 40 Tage und Nächte dalag und den Herrn anflehte, ist sehr eindrücklich. Das war Gebetskampf, Ausdauer in der Fürbitte. Aber auch was er sagte, war sehr interessant. Er betete um Gottes Erbarmen für sein Volk. Er erinnerte Gott an seine Verheißungen. Er bekannte auch die Sünden Israels. Er sprach von Gottes Ehre und er bezeugte, dass Israel Gottes Volk war. Das sind einige Anhaltspunkte aus dem Gebet von Mose. Und solche Gebete von Mose finden wir immer wieder. Auch als Israel das goldene Kalb baute, betete Mose in ähnlicher Weise. Er betete dort: Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Und wisst ihr, was der Herr gesagt hat? Seine Antwort: Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Ist das nicht eindrücklich, was das Gebet eines Mannes bewirkte? Mose erinnerte den Herrn auch daran, dass Israel sein Volk ist. Er bat den Herrn, mit seinem Volk zu ziehen und es sonst nicht ins Land zu führen. Also nur, wenn der Herr mitgeht, wollten sie ins Land gehen. Ein weiteres eindrückliches Gebet wollen wir noch lesen in 2. Mose 34, Vers 9. 2. Mose 34, Vers 9. Ich lese ab Vers 8 bereits. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an, und er sprach: O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Heiligtum. Also auch hier bat Mose, dass der Herr mit seinem Volk zieht, es als sein Eigentum annimmt und dass er ihre Schuld vergibt. Und es ist eindrücklich, wenn man mal schaut, welche Plagen Mose durch Gebet abwehrte. Zum Beispiel eine Feuerplage im Lager Israels, Schlangenbisse oder die drohende Ausrottung des ganzen Volkes nach der Rebellion Koras. Alles wurde abgewehrt durch Moses Fürbitte. Mose betete auch für Aaron nach seinem Versagen mit dem goldenen Kalb. Er betete für Miriam, nachdem sie sich gegen Mose aufgelehnt hatte. Sogar für den Pharao betete Mose zweimal, worauf der Herr Plagen beendete. Im hohen Alter betete Mose für einen neuen Führer für das Volk, worauf der Herr Israel Josua als Führer vorstellte. Ich fand es interessant, eine Bitte von Mose wurde nicht erhört. Er bat darum, ins Land ziehen zu dürfen. Dieses Gebet erhörte der Herr nicht. Aber welch ein Segen war Mose für sein Volk durch seine Fürbitte. Wie viele Leben rettete er durch Gebet? Von Mose können wir lernen, konstant und ausdauernd sein im Gebet. Mose betete beim Auszug aus Ägypten genauso wie 40 Jahre später, kurz vor dem Eintritt ins Land. Mose konnte 40 Tage und Nächte für dasselbe Anliegen beten. Mose kannte den Herrn von Angesicht zu Angesicht. Er suchte die Gegenwart Gottes. Er wollte ihn erkennen. Und wir können von Mose vor allem auch lernen, mitfühlend zu beten, um Erbarmen zu bitten für sündige Menschen, immer und immer wieder. Das war Mose. Auf dem Arbeitsblatt stehen weitere Bibelstellen von Gebeten des Mose, die wir jetzt nicht gelesen haben. Ist einfach eine kleine Sammlung. Es gäbe immer noch mehr dazu zu schreiben. Am meisten Gebete sind uns wohl von David überliefert, ein zweites Gebetsvorbild. Dies liegt natürlich auch an den Psalmen, von denen etwa die Hälfte von David verfasst wurden. Bei David ist mir aufgefallen, dass er in jeder Situation Gott um Wegweisung befragte. Es stand eine konkrete Situation an Und David fragte den Herrn, was soll ich tun in dieser Situation? Wir wollen nur ein Beispiel lesen, 1. Samuel 23, Vers 1 und 2. 1. Samuel 23, Vers 1 und 2. Es wurde aber dem David berichtet, siehe, die Philister kämpfen gegen Kehila und plündern die Tennen. Da fragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, geh hin und schlage die Philister und rette Kehila. Es gibt sehr viele ähnliche Situationen in 1. und 2. Samuel. Soll ich dies oder das tun? Werde ich den Feind schlagen können? Wohin soll ich gehen? Willst du mir den Sieg schenken? Das sind typische Fragen von David. David befragte den Herrn etwas später, ob die Stadt Kehila, die er soeben gerettet hatte, ihn an Saul ausliefern werde. David befragte den Herrn, als er die Amalekiter verfolgte, als diese seine Angehörigen entführt hatten. Als Saul tot war, befragte David ihn, ob er nach Israel ziehen solle und wohin, in welche Stadt. Er befragte den Herrn auch als König vor Kriegen und in Katastrophen, zum Beispiel während einer Hungersnot. Er befragte den Herrn, warum ist das geschehen? Was muss ich tun? Er bat um Wegweisung, was zu tun sei. Ja, kein Wunder, steht in 1. Chronik 18, dass der Herr David überall half, wo er hinzog. David befragte den Herrn und der Herr konnte ihn führen und ihm helfen. Davon zeugen natürlich auch die Psalmen. David betete in jeder Lebenssituation. Er betete, wenn er Erfolg hatte. Er betete in der Verfolgung und in der Bedrängnis. Er betete, wenn er versagt hatte. Oft steht in den Psalmen, in welcher Situation David gebetet hat. Oft waren es Situationen des persönlichen Versagens oder der Verfolgung. Und David drückte alle seine Gefühle, sein Innerstes aus. Er betete, um Gott zu loben. Er drückte seine Freude aus. Er betete an Festtagen. Genauso betete er in Nöten. Er betete um Hilfe, um Vergeltung gegen seine Feinde. Immer wieder nahm er Zuflucht bei seinem Gott. Er betete um Vergebung und um Gottes Erbarmen. Ja, es gibt vieles, was eindrücklich ist in Davids Gebetsleben. Was mir auch aufgefallen ist, ist seine Demut. Er dachte nicht groß von sich, sondern er nahm alles dankbar an aus Gottes Hand. Wir wissen, dass der Herr David ein ewiges Königtum verheißen hatte. Und was tat David? Er fiel nieder. Und seine ersten Worte waren, wer bin ich, Herr? Du, mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du, mein Herr, und so weiter. So beginnt ein Gebet Davids. Am Ende seines Lebens sammelte David für den Tempelbau. Und dort finden wir ein weiteres eindrückliches Gebet von David. Ich möchte uns da einige Verse vorlesen. 1. Chronik 29, Vers 14 bis 17. Wir sehen hier wunderbar Davids Haltung. 1. Chronik 29, Vers 14 bis 17. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Gäste und Fremdlinge vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du wohlgefallen. Darum habe ich dies alles in Aufrichtigkeit meines Herzens freiwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Und dann geht das Gebet noch weiter. Aber auffallend, David sagte, alles kommt von dir, auch das, was wir geben. Es ist nicht von uns, es ist uns geschenkt von dir. Das war Davids Haltung, auch im Gebet. Immer wieder lesen wir auch, wie David seine Sünde bekannte. Ich habe mich schwer versündigt, sagt er an einer Stelle. An einer anderen Stelle, ich habe gesündigt. Oder wieder an einer anderen Stelle, ich habe die Missetat begangen. Er redete seine Sünde nicht schön, sondern er bat um Vergebung. Ich möchte auch dazu eine sehr bekannte Stelle mit uns lesen, aus Psalm 51, Vers 3 bis 6. David schrieb diesen Psalm nach seiner Sünde mit Bathseba. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Ja, David bekannte seine Sünden vor dem Herrn. Auch von Davids Gebetsleben können wir viel lernen. Wir können lernen, vor jedem Schritt den Herrn um Wegweisung zu bitten, keine Entscheidungen zu fällen ohne das Gebet. Das möchte ich lernen von David. Wir wollen von David lernen, in jeder Lebenssituation zu beten, ob sie erfreulich oder schwierig ist, ehrlich zu beten. David betete in Höhen und Tiefen seines Lebens. Auch können wir von David die richtige innere Haltung im Gebet lernen. David war stets bußbereit und er war demütig. Gibt es eine bessere Haltung im Gebet als diese? Ja, Davids Sohn war Salomo. Von ihm wissen wir, dass er zumindest zu Beginn seiner Regierung den Herrn liebte. Und aus 2. Samuel 12 wissen wir, dass der Herr ihn liebte. Nathan gab Salomo den Namen Geliebter Jahwes. Von Salomo sind uns vor allem zwei Gebete und ein Psalm überliefert. Und das eindrücklichste Gebet von Salomo ist sicherlich das zu Beginn seiner Regierung. Der Herr sagte Salomo, dass er einen Wunsch frei habe. Einen Wunsch bei Gott. Was für eine Aussage. Was würden wir antworten? Du hast einen Wunsch frei beim Herrn. Wir wollen Salomos Antwort miteinander lesen. 1. Könige 3, die Verse 6 bis 10. 1. Könige 3, Vers 6 bis 10. Und Salomo sprach, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzugehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist, denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Ja, auch Salomo, er begann mit der Gnade Gottes und in großer Demut. Er betonte, dass der Herr ihn in diese Position gebracht hatte und dass er selbst überfordert war mit diesem Amt. Er war noch ein junger Mann, dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und so bat er den Herrn um ein verständiges Herz. Dies brauchte er, um sein Volk richten zu können und um zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. In der Parallelstelle in 2. Chronik 1 betete Salomo um Weisheit und Erkenntnis, damit er vor diesem Volk aus- und einziehen könne. Mit anderen Worten betete Salomo für das, was er für seine Aufgabe als König von Israel brauchte. Salomo brauchte göttliche Weisheit, um diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen zu können. Und wir wissen, Gott erhörte sein Gebet. Salomo bekannte damit auch, dass er ohne Gottes Hilfe nicht fähig war, diese Aufgabe richtig wahrzunehmen. In Psalm 127 drückte Salomo es so aus: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Man kann es auch umkehren. Wenn der Herr das Haus baut, dann arbeiten nicht umsonst die daran bauen. Wenn der Herr die Stadt behütet, dann wacht der Wächter nicht umsonst. Ja, Salomo wusste dies zu Beginn seines Lebens, später auch, als er den Tempel baute. Sehr interessant ist sicher auch das eindrückliche Gebet bei der Tempeleinweihung. Das ist uns ebenfalls überliefert. Es ist eines der längsten Gebete der Bibel. Wir können aus Zeitgründen nicht näher auf dieses Gebet eingehen. Aber Salomo bezeugte, dass ein kleines Haus Gott nicht fassen konnte. Er bat um den Schutz Gottes für den Tempel, um Vergebung und um göttliche Hilfe, wenn Israel nach Gerichten zum Herrn umkehrt. Ja, wir wollen Folgendes mitnehmen von Salomos Gebet. Er betete um Gottes Hilfe für seine Aufgaben. Er wusste, dass er aus sich selbst unfähig war, eine solch verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen. Er bat Gott um Weisheit, um das, was er brauchte, um Gott zu dienen. Ja, auch ich möchte mich noch viel mehr in diese Abhängigkeit begeben. Den Herrn bitten, dass er ausrüstet für den Dienst, dass er die Weisheit und die Erkenntnis schenkt. Ausdrücken, dass ich abhängig bin von seiner Hilfe. Wir kommen zu Hiskia. Hiskia ist eine meiner Lieblingsfiguren in den Königsbüchern. Ich komme immer wieder zu Hiskia. Von ihm heißt es, dass er wie kein anderer König dem Herrn vertraute. Er ist ein Vorbild des vertrauensvollen Gebetes. Hiskia betete in jeder Situation und Gott erhörte ihn. Eines meiner liebsten Bilder für das Gebet ist, wie Hiskia den Brief mit den Einschüchterungen Sanheribs vor dem Herrn ausbreitete. Man kann gewissermaßen sagen, dass er alle seine Sorgen vor Gott ausbreitete. Lasst uns sein Gebet lesen in 2. Könige 19, Vers 14 bis 19. 2. Könige 19, ab Vers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn. Und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf, o Herr, und sieh, ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet, und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Ja, was betete Hiskia? Zuerst bezeugte er Gottes Größe und Allmacht. Er rief nicht irgendeinen Gott an, sondern den allmächtigen Gott, der über alle Königreiche erhaben war, auch über Sanheribs assyrisches Weltreich. Als zweites schilderte er im Gebet die Situation Judas, ohne sie zu beschönigen. Er war keineswegs erhaben über alle Bedrängnis, die ihn umgab. Er spielte nicht den Superhelden. Er hatte auch keine Lösung in sich selbst bereit. Aber gleichzeitig drückte er aus, dass Gott größer ist als die Götzen der Nachbarvölker, die nicht helfen konnten. Sein Gott war in der Lage zu helfen. Und dann brachte er sein Anliegen vor Gott und bittete um Errettung in dieser ausweglosen Situation. Es fällt auch auf, dass es Hiskia nicht um seine eigene Ehre ging. Nicht, damit man sagen würde, Hiskia hat Jerusalem befreit. Nein, es ging ihm um Gottes Ehre. Und wir wissen, wie Gott Hiskias Gebet erhörte. Der Engel des Herrn erschlug 185.000 Mann im Lager der Assyrer. Sanherib kehrte nach Ninive zurück und wurde dort ermordet. Wir finden keine vergleichbare Geschichte im Alten Testament. Weil Hiskia so vertraute, konnte er sein Volk ermutigen mit den Worten: Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Das sind die Worte eines Mannes des Gebets. Als Hiskia König wurde, ließ er erstmals wieder das Passa feiern. Sein Volk hatte es jedoch verlernt, wie man das Passa richtig feiert, wie die vorgeschriebene Art und Weise tat. Und Hiskia betete vertrauensvoll, dass Gott denen vergibt, die Gott suchten, auch wenn sie es nicht in der vorgeschriebenen Reinheit getan hatten, die für das Heiligtum erforderlich war. Und dann steht: Der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Als Hiskia krank war, betete er vertrauensvoll zu Gott und er wurde geheilt. Das war nicht nur ein selbstsüchtiges Gebet. Wenn wir die Geschichte studieren, fiel seine Krankheit mitten in die Bedrängnis durch die Assyrer. Die Assyrer waren vor dem Tor und Hiskia war krank. Mit der Verheißung der Genesung verhieß der Herr Hiskia auch die Befreiung vor den Assyrern und seinen Schutz für Jerusalem. In Jesaja 38 finden wir Hiskias Dankgebet für seine Genesung. Er vergaß auch das Danken nicht. Ich lese uns eine Passage vor aus Jesaja 38. Hiskia sagte dort: Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. O Herr, dadurch lebt man, und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Ja, mir macht Hiskia Mut, meine Anliegen und meine Ungewissheiten in kindlichem Vertrauen vor Gott auszubreiten. Im Wissen, dass er alle Macht hat und dass er es recht herausführen wird. In 1. Petrus 5, Vers 7 werden wir herausgefordert, alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen, denn er sorgt für uns. Und im Vers vorher steht, dass wir uns demütigen sollen unter die Hand Gottes, also demütig alles von ihm erwarten. Dann sorgt er für uns. Das war Hiskia. Ja, und wenn wir beim Vertrauen sind, ein Mann dieses Vertrauens war mit Sicherheit auch Nehemia. Nehemia lebte in einer sehr bewegten Zeit. Er hatte ein gewaltiges Bauprojekt zu meistern. Gleichzeitig gab es sehr viel Widerstand. Bei Nehemia beeindrucken mich seine Stoßgebete. Immer wieder sind sie eingebaut. Nehemia hatte sehr viel Arbeit, aber immer wieder lesen wir von so kurzen Einschieben des Gebets, meistens nur ein Satz. Zum Beispiel in Nehemia 6, Vers 9. Nun aber stärke du meine Hände. Ein Satz, ein Gebet. Was für ein Gebet. Oder in Nehemia 3, Vers 36. Höre unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen. Als Nehemia dem persischen König Artasasta sein Anliegen vortrug, lesen wir, da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann redete ich zu dem König und so weiter. Dann kommt seine Rede vor dem König. Oder lesen wir ein Beispiel miteinander, Nehemia 4, Vers 3. Nehemias Reaktion, als die Widersacher gegen Jerusalem kämpfen wollten. Dann steht hier, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Nehemia betete und er stellte Wachen auf, und er arbeitete weiter. Und er betete wieder und arbeitete weiter. Und er betete und er arbeitete. Das Buch Nehemia beginnt mit der Nachricht, dass Jerusalem in einem bedauernswerten Zustand war. Und dann betete Nehemia. In Nehemia 1 finden wir eines der eindrücklichsten Bußgebete des Alten Testamentes. Es ist die Grundlage dieses Buches. Nehemias Gebet, als er vom Zustand Jerusalems erfuhr. Nehemia erinnerte den Herrn im Gebet an seinen Bund. Dann bat er, dass Gott auf sein Gebet hört und er ließ sein Sündenbekenntnis folgen. Ich lese einen Auszug davon, Nehemia 1, Vers 6 bis 9. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ja, Tag und Nacht betete Nehemia für sein Volk. Er war dabei nicht überheblich, sondern er stellte sich mit unter die Sünde seines Volkes. Und dann eindrücklich, er betete, dass Gott an seine Versprechungen gedenkt, an seine Verheißungen. Zuletzt in Vers 11 bat er um Gelingen, wenn er mit dem König sprechen wird. Ja, das ist mir aufgefallen. Nehemia war ein Mann des Gebets. Er war sich gewohnt, für sein Volk zu beten. Er tat das Tag und Nacht. Das Gespräch mit seinem Gott war für ihn eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Und dann, wenn die Notsituationen kamen, betete er nur in Stoßgebeten. Ich habe 8 Stoßgebete im Buch Nehemia gezählt. Nehemia stützte sich in jeder Situation auf den Herrn und tat dann das, was ihm der Herr ins Herz gab. Mögen wir lernen von Nehemia, im Gebet verwurzelt sein, ein verbindliches Gebetsleben führen und dann in den Herausforderungen des Alltags ständig diese kurze Verbindung mit unserem Herrn zu suchen. Aus dieser ständigen Verbindung mit seinem Gott tat Nehemia immer genau das Richtige, das fällt auf. Er fand die richtigen Worte, er traf die richtigen Maßnahmen, er war gleichermaßen mutig und ein Ermutiger für andere. Das war Nehemia. Als letztes Beispiel wollen wir das Gebetsleben Jeremias miteinander betrachten. Jeremia war ja ein Mann des Leidens. Seine Leiden hatten kein Ende. Schläge, Ehelosigkeit, Einsamkeit, Gefangenschaft, Mordanschläge, Entführung, in einen Brunnen geworfen, Anfeindungen und so weiter. Aber am schlimmsten war mit Sicherheit die Schwere seiner Botschaft, kombiniert damit, dass Jeremia vermutlich der erfolgloseste Verkündiger aller Zeiten war. Er diente 50 Jahre ohne sichtbaren Erfolg. Praktisch niemand ließ sich warnen. Praktisch niemand kehrte um. Trotzdem blieb Jeremia treu, trotz all diesen Misserfolgen. Er passte seine Botschaft auch nicht den Bedürfnissen der Menschen an. Und ich bin überzeugt, Jeremias Kraftquelle war mit Sicherheit sein Gebetsleben. Es ist sehr eindrücklich, wie Jeremia ständig mit dem Herrn im Dialog war über sein Wort. Wir lesen von Jeremias Zuversicht, aber mindestens so oft von seiner Verzweiflung. Immer wieder schüttete er sein Herz vor dem Herrn aus. Ich kenne kein authentischeres Gebetsleben als das von Jeremia. Er redete mit dem Herrn so, wie er sich fühlte. Jeremia stellte Gott Fragen, zum Beispiel, warum es den Gottlosen so gut ergehe. Oder er fragte den Herrn, ob er Juda ganz und gar verstoßen habe. Er fragte den Herrn, weshalb er kurz vor der Wegführung Jerusalems einen Acker kaufen musste, weil er das Bild nicht verstand. Jeremia stellte Fragen. Jeremia war aber auch ein Mann der Fürbitte. Er betete für sein Volk um Wegweisung. Er betete um Gottes Erbarmen, darum, dass der Herr sein Volk nicht verlasse. Er betete, vor allem in den Klageliedern, dass der Herr das Elend Jerusalems ansehe und sich erbarme. Gleichzeitig klagte er auch über seine Widersacher und über die falschen Propheten. Er bat um Vergeltung. Es ist nicht das Gebet, das uns im Neuen Testament geboten ist, wir wissen es. Im Alten Testament hat das oft Platz. Aber man überlässt damit auch die Rache dem Herrn und rächt sich nicht selbst. Jeremia äußerte auch seine Zuversicht. Er freute sich über Gottes Worte. Gottes Wort brannte in seinem Herzen, steht an einer Stelle. Er nannte den Herrn seine Stärke, seine Burg und seine Zuflucht am Tag der Not. Er nannte den Herrn Israels Hoffnung. Er vertraute seine Sache dem Herrn an. Und dann umgekehrt. Er äußerte seine bodenlose Verzweiflung über die falschen Propheten, über die Bosheit oder über das Schicksal seines Volkes, vor allem über sein persönliches Schicksal, über sein Leiden. Er sprach mit dem Herrn über seine Schmerzen, über die Verfolgung. Er klagte über sein Prophetenamt. Ich möchte uns nur ein Gebet Jeremias vorlesen, das sowohl seine Verzweiflung als auch seine Zuversicht ausdrückt. Schlagen wir nach Jeremia 15, Vers 15 bis 18. Auch hier, es hat viele weitere Gebete auf dem Arbeitsblatt, die man nachlesen könnte. Jeremia 15, Vers 15 bis 18. Herr, du weißt es, so gedenke nun an mich. Nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Nach deiner Langmut raffe mich nicht hin. Bedenke, dass ich um deinetwillen Schmach erleide. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Heerscharen. Ich saß nicht in Scherzen der Gesellschaft, um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich allein, denn du hattest mich mit Entrüstung erfüllt. Warum ist mein Schmerz dauernd geworden und meine Wunde tödlich? Sie will nicht heilen. Willst du mir denn sein wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, das versiegt? Wenn man dieses Gebet liest, könnte man denken, es wären vier verschiedene Gebete. Jeder Vers hat einen völlig anderen Klang. Jeremia freute sich über Gottes Wort. Gleichzeitig verspürte er einen großen Schmerz, war ständig geplagt. Er verstand auch Gottes Handeln nicht mehr. Es ist berührend zu lesen in den Folgeversen, wie der Herr auf Jeremias verzweifelte Bitten antwortete, hier und auch an anderen Stellen. Von Jeremia können wir lernen, mit Gott im Dialog zu sein über sein Wort. Jeremia antwortete Gott auf seine Worte. Er stellte dem Herrn Fragen, die der Herr ihm wiederum beantwortete. Ich möchte noch mehr lernen, in diesem betenden Sinn die Bibel zu lesen. Oft habe ich meine Gebetszeit und dann habe ich meine Zeit des Bibellesens. Bei Jeremia geht das so ineinander. Er betet und er liest und er betet und er liest und er betet und er liest. Hat mich sehr fasziniert. Ebenfalls können wir von Jeremias Ehrlichkeit lernen. Er machte dem Herrn nichts vor. Seine Gebete waren aufrichtig. Es war kein Platz für Heuchelei. Ja, wir haben einige Gebetsvorbilder gestreift. Es gäbe noch viel mehr. Es gäbe auch viel mehr zu sagen über diese Gebetsvorbilder. Wir könnten über jedes der sechs Vorbilder einen ganzen Abend sprechen. Ich habe in einer meiner Bibeln alle Gebete mit einer Farbe markiert. Und auf diese Weise konnte ich ohne die Psalmen rund 300 Gebete im Alten Testament und im Neuen Testament zusammentragen und auflisten. Auf dem Arbeitsblatt habe ich auf der Rückseite in Stichworten weitere Gebetsvorbilder aus dem Alten Testament aufgelistet. Es ist sehr interessant zu lesen, wofür Männer und Frauen Gottes gebetet haben. Es kann auch eine Hilfe sein für ein Selbststudium, einfach mal ein Gebetsvorbild zu nehmen, einige Stellen nachzulesen. Wofür betete diese Person? Wie war seine Haltung? Was auffällt, wir finden kaum Männer Gottes in der Bibel, die nicht auf irgendeine Art und Weise Beter waren. Von einigen wissen wir mehr, von anderen weniger. Aber alle Männer, die etwas für Gott bewegt haben, waren Beter. Lasst uns nachdenken über das Gebetsleben von Männern wie Mose, dem Mann des Erbarmens und der Fürbitte, oder von David, dem Mann, der in allen Lebenslagen betete und um Gottes Wegweisung bat. Von Salomo, der sich im Gebet für seinen Dienst ausrüsten ließ. Von Hiskia, der kindlich seinem Gott vertraute wie kein anderer, der seine Anliegen vor dem Herrn ausbreitete. Oder von Nehemia, der im Gebet verwurzelt war und im Alltag in ständiger, kurzer Verbindung mit seinem Gott war. Oder auch von Jeremia, der mit Gott im Austausch über sein Wort war und ehrlich mit Gott redete. Oder von einem der anderen Gebetsvorbilder auf der Rückseite des Blattes, von Abraham, von Elia, von Amos und so weiter. Wir werden in 2 Wochen weiterfahren, so Gott will, im Thema Gebet. Wir wollen dann vor allem auf die Inhalte der Gebete im Neuen Testament zu sprechen kommen. Es geht um die Frage, wofür betete der Herr Jesus und wofür beteten die Apostel. Für heute möchte ich abschließen mit Jakobus 5. Jakobus 5, die Verse 16 bis 18. Hier wird uns ein weiteres Gebetsvorbild vorgestellt. Jakobus 5, Vers 16 bis 18. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.